Ja, wir haben im Vorspann schon drüber gesprochen. Da sagte jemand, wie heißt denn dein Thema? Und da habe ich gesagt, Schatzhaft, benimm dich ordentlich. Und wir haben das eben etwas paulinisch gehört. Da klingt das natürlich etwas feiner. Und es gibt noch einen interessanten Aspekt, warum ich Römer 12 gewählt habe. Ich habe in den letzten Jahren den ganzen Römerbrief gepredigt und bis Kapitel 8, Teile auch aus 9 bis 11. Und dann hat mir der ein oder andere mal gesagt, du sprichst immer über diese großen Herrlichkeiten Gottes und du musst doch mal über das Tun reden. Und da habe ich dann manchmal gesagt, ja, das höre ich überall, gell? Aber die Herrlichkeiten, die gehen etwas unter und deswegen ist das eigentlich so mein Steckenpferd. Ich halte es mit dem Philosophen Hegel, obwohl ich jetzt nicht mit ihm einer Meinung bin, auch nicht für Philosophen jetzt da die Hand ins Feuer lege, sondern er hat gesagt, dass das Bewusstsein bestimmt das Sein. Also wenn ich weiß, wer ich bin, dann werde ich mich entsprechend auch verhalten. Wenn also die Glaubenden gar nicht wissen, was sie alles besitzen, dann wird es ihnen schwierig oder schwer fallen, entsprechend zu handeln. Und das ist doch genau die Linie des Paulus. Daniel hat es schon erwähnt, hier. Erst malt er die ganze Herrlichkeit auf, neben seiner Briefe. Gell? Geht es immer am Anfang um das, was wir haben, was du bist, was Gott dir geschenkt hat. Und dann gegen Ende des Briefes geht es dann ums Handeln. Ja? Jetzt benimm dich eben ordentlich. Gell? Jetzt tu das dem Wort gemäß. Verhalte dich so, dass die Leute erkennen, dass du jemand bist, der das alles geschenkt bekommen hat. Und das finde ich ist entscheidend für, das war meine eigene Erfahrung, für mein Glaubensleben. Ich habe mein ganzes Leben lang an Gott geglaubt, von Kindheit an. Aber ich hatte immer Angst vor ihm. Gell? Und bis der Herr mich aus meiner Sekte herausgeführt hat, eben unter der Prämisse, schau mal, was Gott dir alles geschenkt hat, gell? Und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, jetzt benimm dich ordentlich, damit Gott dich erwählt. Nein, umgedreht. Und da sind wir wieder bei Paulus. Paulus wurde erwählt schon von Mutterleib an, trotzdem war er ein Christenmörder. Er ging einen ganz besonderen Weg und Gott hat ihn diesen Weg geführt für ganz bestimmte Dienste, die er auch noch tun musste. Also die Lebenseinstellung des Einzelnen ist eigentlich unwichtig, solange er nicht von Gott sichtbar herausgeführt wird aus diesem Zustand, in dem er halt ist, um dann als Zeugnis zu dienen für die Menschen, auch für die Engel, für die unsichtbare Welt. Und das ist für mich die Reihenfolge, auch wie wir hier den Vers 5 ja schon behandelt haben, aus dem ersten Kapitel. Es geht nach dem Grundtext um den Gehorsam des Glaubens. Das ist eine Genitivkette und die Genitivkette besagt, erst ist der Glaube da, dann der Gehorsam, nicht umgedreht. Wenn ich also die Leute veranlasse, gehorsam zu sein, damit sie anschließend glauben, ist das gegen die Schrift. Die Schrift sagt, du hast den Glauben geschenkt und dann kannst du dich ordentlich benehmen. Das heißt, wir müssen erst wissen, was wir besitzen, um entsprechend handeln zu können. Deswegen habe ich mich für diese Freizeit entschlossen, jetzt den vielen Brüdern, die mir immer wieder sagen, red mal übers Tun, dass ich mal vier Tu-Predigten habe. Gell? Und wer der ein oder andere von euch, der mich schon viele Jahre kennt, jetzt enttäuscht ist, gell, macht da nichts draus, du wirst wahrscheinlich doch die eine oder andere Perle finden, wo du sagst, es hat sich gelohnt, dass wir auch mal über das Tun reden und nicht nur über die großen Herrlichkeiten, weil die spielen ja hier trotzdem eine Rolle. Gell? Der Text fängt doch an mit einer Bemerkung des Paulus, die uns genau dahin führt, das, was ich gerade gesagt habe. Er sagt, daher, gell, Kapitel 12, Vers 1, daher spreche ich euch zu, Brüder, durch die Mitgefühle Gottes. Daher, warum denn daher? Was ist denn in den ganzen 11 Kapiteln vorher passiert? Wovon hat er denn die ganze Zeit gesprochen? Was hat er denn für Herrlichkeiten, für Herrlichkeiten aufgezeigt, inklusive, ich will das gar nicht alles jetzt aufzählen, das fängt ja an mit niederschmetterndem Ergebnis, Kapitel 3, Vers 10, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, weder Nation noch Juden noch die Ekklesia, alle sind gleich. Und dann baut er langsam wieder auf, Gerechtigkeit aus Gott, Kapitel 5, wie in Adam, so in Christus, im Kapitel 8, die dazugehören, sind frei von Verurteilung. Ja, wenn ich das so alles gelesen habe, inklusive der Rettung Israels 9 bis 11, dann ist das hier richtig, wenn er gesagt, daher nun, durch diese Mitgefühle Gottes, was sind denn das für Mitgefühle? Also das, was ich eben aufgezählt habe, seine große Liebe zu seiner Schöpfung, die er nie vergessen wird, nie verlassen wird. Seine große Treue in Christus für Gerechtigkeit zu sorgen, zunächst für die, die dafür bestimmt sind. Oder an die Rechtfertigung aus Gnade und vieles andere. Der Römerbrief, und wir haben ja mal ganz am Anfang auch das Luther-Zitat gehört, der sagt, das ist allerlautestes Evangelium. Ja, genau. Der Römerbrief, ich kann ihn nicht auswendig, auch wenn ich ihn ausgelegt habe, Vers für Vers, und ich beschäftige mich auch nicht jeden Tag damit, gell? Luther hat einen hohen Anspruch formuliert. Und ich gehe mal davon aus, dass er das auch gekonnt hat, gell? Sonst hätte er davon nicht gesprochen. Und von daher ist es jetzt wichtig zu sehen, wie hier auch im Abkapitel 12 Paulus jetzt diese Verantwortung, die wir jetzt haben, nämlich derer, die erkannt haben oder geschenkt bekommen haben, welche große Mitgefühle Gott hatte, nicht nur für uns, sondern für seine ganze Schöpfung, dass wir jetzt auch wortgemäß Gottesdienst leisten. Und da muss man darüber reden, was das denn ist. Und wir wissen aus dem Alten Bund, dass die Bestimmung über das Gesetz und den Priesterdienst ja mit getöteten Opfern zu tun hatte. Die Opfer wurden geschlachtet. Und jetzt sagt hier der Apostel Paulus, unser Opfer ist kein geschlachtetes Opfer, ist ein lebendes Opfer. Ein lebendes Opfer. Und erklärt auch noch, was das ist, gell? Sofern wir das verstehen. Es ist ein lebendes Opfer. Das heißt doch, unser ganzes Leben ist dieses Opfer, von dem er hier redet. Also ich habe so viel geschenkt bekommen und jetzt übergebe ich mein Leben meinem Herrn als Opfer für oder zum Zeugnis für diese großartige Handlung, die er an mir begangen hat. Und da dürfte ich mich schon mal fragen, wo ist jetzt mein lebendes Opfer? Wie drückt sich das aus? Was ist bei mir das lebende Opfer? Ja, es gibt viele, die meinen, sonntags morgens im Gottesdienst 20 Minuten Predigt, das genügt, gell? Das ist wortgemäßer Gottesdienst. Da habe ich schon meine Bedenken. Ich freue mich über jeden, der da kommt, keine Frage, auch wenn es nur 20 Minuten sind. Jeder Augenblick, mit dem wir uns mit dem Wort beschäftigen, ist wichtig. Aber wenn es um wortgemäßen Gottesdienst geht, lebendes Opfer, dann glaube ich, ist das mehr als nur sich mal in die Kirche oder Gemeinde zu setzen oder einen Abend hierher zu kommen und sich das anzuhören. Dann ist das ein Lebensausdruck. Dann gehört mein Leben dazu. Das heißt, wir werden das noch sehen, dann auch in den nächsten 2 Kapiteln, gell? 13, 14, 15, die ich nachher noch behandeln darf, dass wir trotz unserer menschlichen Schwachheit und trotz der Tatsache, dass wir beileibe nicht 100% sind und das nie sein werden, und trotzdem, und ich kann euch versichern, ihr habt auch solche Erfahrungen gemacht in eurem Leben, andere erkannt haben, dass bei euch was anders ist, dass wir verrückt sind. Gell? Ich habe das schon buchstäblich gesagt gekriegt, du bist verrückt. Ja, natürlich, von hier nach da. Gell? Früher war ich dort, jetzt bin ich hier. Und das ist ein positives Verrücktsein. Es gibt Bibeltexte, wir werden auch den einen oder anderen noch lesen, wo deutlich wird, wie mein sterblicher Leib, mein irdisches Leben ein Zeugnis wird für diesen Umstand, dass der Christus, Gott, die Liebe, der Geist, in mir, in dir wohnen und sind. Also das muss man irgendwie merken können, auch wenn man keine Ahnung hat als Ungläubiger, warum das so ist. Ja, das spielt keine Rolle. Es wird gemerkt. Und spätestens in meiner Familie oder zuerst wahrscheinlich in deiner Familie, wo du unter Umständen auch dafür Ärger kriegst, so wie uns das passiert ist. Ja, wortgemäß, da steht vernünftig, gell, steht in den meisten Bibeln, das ist gut, gell, vernünftig ist immer gut. Und das Grundtextwort hier, Logikos hat es mit dem Wort zu tun. Das heißt, ein wortgemäßer Gottesdienst würde bedeuten, ich lese euch mal einen Vers vor aus 2. Timotheus 4, Vers 2. Wortgemäßer Gottesdienst heißt, Paulus sagt, verkünde das Wort. Das machen wir. Stehe darauf oder dazu. Machen wir das. Sei es wohlgelegen oder ungelegen. Wird schon schwieriger, gell? Überführe mit dem Wort, gell? Überführe. Jesus sagt gerade, der ganze Kosmos wird überführt vom Geist, weil sie nicht glauben, dass ich alles geändert habe. Rufe beiseite, verwanne. Und jetzt nicht als Schullehrer oder als Diktator, sondern er sagt hier dem Timotheus, 2. Timotheus 4, 2, mit Langmut und Lehre. Lehre der Apostel, Wort Gottes. Also das wäre der Hintergrund. Das Wort, der wortgemäße Gottesdienst, das wortgemäße lebende Opfer, um das es hier geht. Jetzt kannst du bei dir selber entscheiden, in deinem Leben, wie weit das auf dich zutrifft. Wir stellen keine Maßstäbe auf, wir zitieren nur Wort Gottes und jeder Einzelne muss sich führen lassen. Inwieweit er jetzt für sich sagen kann, ja, danke, dass ich das oder jenes schon erkennen durfte. Und der zweite Hinweis hier im Vers 2 geht ja dahin, dass er sagt, daraus entsteht doch etwas. Die Aufforderung hier ist, seid nicht gleichförmig diesem Äon oder diesem Zeitlauf dieser Welt, kannst du auch sagen. Sondern werdet umgestaltet in der Erneuerung eures Denksinns, da fängt es ja an, gell? Das Bewusstsein bestimmt das Sein. Ich erinnere nochmal dran, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, der dreifache Wille Gottes, der gute, wohlgefällige und vollendungsgemäße. Dieser Äon, diese Weltzeit, dieses Zeitalter ist nach der Beschreibung des Apostels Paulus, auch wenn wir Galater und Epheserbrief hinzuziehen, noch ein böses Zeitalter, ein böser Äon, der Äon dieses Kosmos, sagt der Epheser 2, Vers 2, in dem der Gott dieses Äons auch wirkt, der Diabolos, der Durcheinanderwerfer. In diesem Zeitalter leben wir jetzt und jetzt gilt es darum, sich davon abzusetzen. Wenn doch das alles, was wir bis Kapitel 12 aus dem Römerbrief gelernt haben, in unserem Leben zur Wirkung gekommen ist, wird das so sein. Und wenn wir Momente haben in unserem Leben, wo du sagst, oh, jetzt habe ich wieder total daneben getreten und das wird jedem passieren, dann ist das ein Glaubensbeweis. Du musst dich nicht grämen, wenn du mal was falsch gemacht hast. Natürlich schäme ich mich dafür. Aber es ist für mich ein Glaubensbeweis. Wenn ich nicht im Glauben stünde, wenn Gott mich nicht gepackt hätte und das lebende Wort nicht in mir wäre, würde ich das nicht merken. Also sobald du merkst, dass du daneben trittst, ist das ein Glaubensbeweis. Und dann kann ich zu meinem Herrn sagen, hast du gesehen, was ich eben wieder gemacht habe? Danke, dass du auch dafür bezahlt hast. Und jetzt hilf mir, dass das besser wird. Gell? Das ist mein Gebet dann. Und nicht die Angst vor Gott oder was auch immer da in Religion eine Rolle spielt. Und deshalb müssen wir prüfen, wie Paulus hier sagt im Vers 2, was der Wille Gottes ist für mein Leben, nicht für dein Leben oder für dein Leben. Gell? Der Geist und Gott und Christus sprechen in dein Leben hinein und verändern dein Leben. Das kann Veränderungen bewirken, die bei mir überhaupt nicht passieren oder umgekehrt. Das ist individuell, wir werden das auch bei anderen Punkten dann später noch merken. Der Wille Gottes, jetzt kannst du eine ganze Predigt halten über den dreifachen Willen Gottes, ich glaube, Arthur Muhl hat das auch mal gemacht. Und ich habe nur mal drei Hinweise aus dem Römerbrief. Wir brauchen nur mal den Römerbrief fragen, was der gute, der wohlgefällige und vollendungsgemäße, als der zielgemäße Wille Gottes ist. Im Kapitel 12, später jetzt gegen Ende, im 21, wir haben den Vers schon gehört, da heißt es, das Gute, das Üble wird in dem Guten, nicht mit dem Guten, in dem Guten besiegt. Und das ist der gute Wille Gottes, gell? Nur im Römerbrief. Gibt es sicher noch mehr Stellen dafür. im ganzen Wort Gottes. Der wohlgefällige Wille, den würde ich da anordnen, wo die Ekklesia ihren Dienst verrichtet mit dem Blick auf das Wesentliche, den Geist der Sache. Das lernen wir dann im Kapitel 14. Es geht nicht um Essen und Trinken. Lass die Leute doch essen und trinken, was sie wollen. Es geht um was ganz anderes. Die Regentschaft Gottes oder das Königreich Gottes oder das Reich Gottes, egal wie du es nennen willst, die Regentschaft Gottes ist nicht Essen und Trinken. Damit werden wir uns auch noch beschäftigen. Und das ist für mich das Wohlgefällige des Willens Gottes, nämlich unser Dienst, der den Geist der Sache sieht und nicht den Buchstaben. Und das Zielgemäße oder Vollendungsgemäße des Willens Gottes, das erkenne ich auch im Timotheusbrief mehrfach, weil das Ziel ist ja Gott selber, die Liebe. Und wie oft spricht Paulus auch zu Timotheus davon. Und ich möchte aber aus dem Römerbrief noch einen Vers zitieren, weil da kommt er ja noch dran, morgen, Römer 13, Verse 8 und 10, wo wir das auch erkennen können, was der vollendungsgemäße oder zielgemäße Wille Gottes ist. Er sagt dort, seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn der, der den Andersartigen liebt, hat das Gesetz vervollständigt. Die Liebe wirkt dem Nächsten nichts Übles, daher ist die Liebe die Vervollständigung des Gesetzes. Das Gesetz selber hat nichts vollbringen können, sagt der Paulus, gell? Dafür war Christus da. Weil es ist Christus als Wesens eins mit dem Vater, die Liebe in Person. Und die Liebe in Person ist auch der vollendungsgemäße Wille Gottes. Das ist das Ziel, die Liebe Gottes, sein Wesen, da geht es hin. Im Vers 3 ein interessanter Hinweis, der ja, sehr oft vielleicht übersehen wird oder nicht gebührend beachtet, so könnte man auch sagen, nämlich, dass gegen Ende des Verses es ja hier heißt, dass Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das heißt, es gibt unterschiedliche Maße an Glauben. Der eine glaubt viel, der andere wenig, könnte man vielleicht auch sagen, wobei ich da vorsichtig wäre. Das Glaubensmaß, das Gott zuteilt, weil er nach dem Korintherbrief 2. Korinther 10, 13 ein Gott des Maßes ist. Er teilt auch das Maß des Glaubens zu einem jeden, schreibt Paulus an die Epheser 4, Vers 7, auch von uns wurde die Gnade gemäß dem Maß der Schenkgabe des Christus gegeben. Können wir uns jetzt aufregen drüber oder auch nicht, über unterschiedliche Glaubensstände? Das spielt keine Rolle. Daniel hat schon mal darauf hingewiesen, irgendwann, heute früh oder gestern. Gell? Das kommt auch an, auf das Wesen des Glaubens. Auf das Wesen. Glaube heißt ja Treue, gell? Vertrauen, das Grundtextwort. Also habe ich Vertrauen, lebe ich im Vertrauen zu meinem Gott, zu meinem Herrn? Das Maß des Glaubens, das Maß der Treue hat nichts mit Wissen zu tun. Da geht es nicht um Wissen. Wissen ist auch nicht schlecht. Gell? Wenn du viel weißt, ist kein Fehler. Aber das hilft dir nicht. Wichtig ist, das Glaubensmaß zu leben. Jesus hat mal gesagt, wer viel hat, dem wird noch was gegeben. Und wer wenig hat oder nichts, wer wenig hat, dem nehme ich das auch noch weg. Gell? Und das war für mich so irgendwie widersprüchlich immer. Und seit ich auch hier das Paulus-Denken kenne, was ja auch das Denken des Herrn ist, er hat es ja von ihm und diese maßgerechten Dinge verstehen kann, weiß ich, dass beispielsweise, wenn dein Glaube so groß ist und du da mal an die Decke stößt, weil du alles glaubst, dann gibt dir Gott mehr, gell? Wird der Glaube größer. Und wenn jemand auch so viel Glauben hat und es interessiert ihn eigentlich gar nicht so sehr, gell? Ich sag mal, der tümpelt da so unten rum, dann macht Gott das noch weniger, gell? Nimm das weg. Das wäre nicht so eine menschliche Schlussfolgerung daraus. Also, dein Glaubensmaß voll auszuschöpfen, glaub alles, was dir geschenkt ist, gell? Mach es deutlich, red drüber. Und ich habe ein interessantes Zitat gefunden, auch hier in der Wuppertaler Studienbibel. Ich schreibe zu diesem Vers, ich zitiere, Gott schafft in uns den Glauben, Gott aber ist in seinem Schaffen immer original und arbeitet nie nach der Schablone. Unser Glaube ist nicht Konfektionsware, sondern Maßarbeit Gottes. hast einen Maßanzug von Gott bekommen, was ganz wertvoll ist. Gut, und dieser Maßanzug ist bei jedem eben anders, gell? Jeder hat eine andere Statur und das gilt auch für den Glauben. Und jetzt macht Paulus deutlich in diesem Kapitel, dass dieses Maß des Glaubens auch damit zusammenhängt, was für ein Teil des Christusleibes du bist. Denn er sagt in Vers 4, denn ebenso wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Kann man doch verstehen, gell? Ist logisch. Guck dir deinen Leib an, Kopf, Hände, Füße, alles, was sonst noch dazu gehört, auch ein paar Innereien, über die reden wir auch noch diese Tage. Ja, der Leib ist eine funktionale Einheit. Der Leib ist ein Organismus. Der Leib ist keine Uniformität. Das wissen wir schon bei Paulus aus den Korintherbriefen. Das Ohr ist nicht das Auge. Gell? Also, wenn der ganze Leib Ohr ist, das möchte ich sehen, wie das aussieht. Gell? Also, wir brauchen jedes einzelne Glied, damit diese Einheit, diese funktionale Einheit des Leibes eben wirklich funktioniert. Und der Christusleib, und ich habe das bei dir auch schon rausgehört, der Christusleib muss alles beinhalten, was überhaupt denkbar ist, um gerecht richten zu können. Wenn das ganze All gerichtet wird von Christus in Haupt und Gliedern, ich war 30 Jahre Zeuge Jehovas, also ich kann euch sagen, wie die ticken. Und ich kann die vielleicht besser beurteilen als ihr, weil ihr das nie gewesen seid. Und ihr wart alle irgendwas anderes und könnt das beurteilen. Also es braucht im Leib des Christus, braucht alles. Auch ein Mohammedaner muss da drin sein. Ich kann doch keinen Muslim beurteilen. Das musst du gewesen sein. Ja? Und allein das wäre schon ein Thema wert. Und nur als Denkanstoß. Das heißt also, der Leib ist unterschiedlich aufgestellt. Und deswegen haben die Leibesglieder auch unterschiedliche Glaubensmaße. Das ist doch völlig klar, gell? Wir sollen nicht über das hinaussinnen, was uns Gott geschenkt hat. In Vers 3 haben wir das eben gehört. Das heißt also, sektiererische Indoktrination, Gleichmacherei oder Vorschriften dogmatischer Art sind Tod des Leibes. Wir brauchen die Vielfalt in der Einheit. Und darum geht es. Das ist mühsam, gell? Sehr mühsam. Und die Brüder, die Verantwortung tragen oder die auch verkünden oder im Reisedienst sind, die wissen, wie das manchmal schwierig ist, diese Vielfalt zu ertragen. Gell? Und ja, lernen wir das. Es gehört dazu. Das heißt, die Glieder, die Paulus ja aufzählt im 1. Korinther Kapitel 12, sind alle verschieden. Und deswegen ist aber trotzdem etwas wichtig, ganz wichtig, nämlich seine Aussage im Epheserbrief, im Kapitel 1, 22 und 23, wo er beschreibt, wie dieser Leib wirkt hinein in die Vollendung. Das heißt, er sagt hier, Epheser 1, 22, 23, und alles unterordnete er unter seine Füße und er gab ihn als Haupt über alles der Versammlung der Ekklesia, welche sein Leib ist. Und jetzt fügt er hinzu, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Da habe ich mal gedacht, Mann, das heißt, wir als Leibesglieder des Christus vervollständigen Gott, der seine Schöpfung vervollständigt. Gut, muss man darüber nachdenken, wie das vielleicht am Ende aussieht. Aber es steht zumindest mal so hier, es ist eine große Verantwortung, die Verschiedenartigkeit der Leibesglieder dient der Vervollständigung Gottes. Und es geht noch weiter im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 19, spricht er sogar von dem Wachstum Gottes, wenn er sagt, und sich nicht an das Haupt halten, aus welchem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Das heißt, die Ekklesia wächst und das ist Wachstum Gottes. Ja, ob ich das jetzt verstehen kann, ob ich das begreifen kann, mir vorstellen kann, darum geht es ja nicht. Ich glaube, was da steht. Dein Großvater hat immer gesagt, ich bin so dumm und glaube alles, was geschrieben steht, ist ungefähr, gell? Und so dumm bin ich auch. Also, Ich frage manchmal die Leute, ja, wie ist denn das oder wie ist das oder wie ist das, gell? Nein, ich weiß es auch nicht. Es steht aber hier, ich glaube es, weil es da steht. Nimm es für wahr, gell? Wenn du sicher bist und wissen dürfst. Und das kann man ja relativ leicht feststellen. Ich bin ein Teil des Christus. Dann nimm es doch einfach zur Kenntnis, dass das so ist. Freu dich dran, auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst. Und deswegen sind wir dafür da, dass Gott wächst. Und ich habe noch einen Wachstumsvers, dann hätte ich fast vergessen, Epheser 4, 15 und 16, wo ja was vorausgesetzt wird und Paulus sagt, als Wahrseiende, das heißt, die Wahrheit reden, die Wahrheit denken, nicht anders denken, als wir reden, auch mit Gott nicht, gell? Meine Gebete drücken das aus, was ich empfinde, nicht das, was ich vorgebe. Auch ein Thema extra. Also als Wahrseiende in Liebe sollten wir die alle, das heißt alles, was es gibt, zum Wachsen bringen hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Weil aus ihm der ganze Leib zusammengefügt und zusammengebracht wird durch jedes unterstützende Gelenk, gemäß der Innenwirkung im Maß eines jeden Teiles des Wachstums des Leibes und zur Erbauung in Liebe. Das heißt, diese Differenzen, diese unterschiedlichen Funktionen der Leibesglieder dienen dem Aufbau und dem Wachstum des Gesamtleibes. Du kannst einen ganz normalen Leib hernehmen, deinen Körper, und wenn das nicht alles harmonisch funktionieren würde, dann wärst du krank. Oder missgebildet oder sonst irgendwas. Das heißt, das ist alles seine Ordnung. Und genau das stellt Paulus hier dem Christusleib in Haupt und Gliedern gegenüber. Sodass wir erkennen können, in der Tat, es geht um eine funktionelle Einheit und nicht um irgendeine Gleichmacherei. Und deswegen die Schlussfolgerung, Vers 6, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, das hatten wir schon festgestellt. Und jetzt fügt er hinzu, gemäß der uns gegebenen Gnade, es sei Prophetie, so gemäß der Proportion des Glaubens. Proportion heißt Verhältnismäßigkeit. Also wer viel Glauben hat, hat viel Verantwortung. Wer wenig Glauben hat, wenig Verantwortung. Gehören beide zum Leib, weil beide Glieder im Leib dienen und ganz bestimmte Aufgaben erfüllen, die der eine nicht kann, aber der andere kann. Und da spielt das Glaubensmaß überhaupt keine Rolle. Und das dürfe ich akzeptieren für mich und meine Gemeinde, meinen Hauskreis, meine Familie, wer immer das auch sein mag. Wir haben trotz dieser Verschiedenheiten die einheitliche Wirkung des Geistes. Es wirkt ein und derselbe Geist, gemäß der Proportion des Glaubens, im Verhältnis zu dem Glauben, den du geschenkt hast. Und der ist bei jedem anders. Akzeptieren wir das doch. Paulus hat mal einen Vergleich gemacht, einen ganz buchstäblichen Vergleich. Ging zum Spenden, gell? Und er hat gesagt, legt mal was zurück. Macht das nicht erst, wenn ich komme, das könnt ihr vorher machen. Und vielleicht war was für unsere Prediger dabei. Also, denn wenn die Bereitwilligkeit vorliegt, ist die Gabe wohl annehmbar, sagt Paulus, 2. Korinther 8, 12, wer das wissen will. Die Gabe ist wohl annehmbar, wann? Gemäß dem, was einer hat, nicht gemäß dem, was er nicht hat. Und dieses Prinzip gilt auch im Geistigen, 100%. Du kannst von jemandem nicht verlangen, dass er eine bestimmte geistliche Aufgabe übernimmt, wenn er dafür nicht geeignet ist oder ihm das nicht zugerechnet worden ist. Also wir müssen auch hier aufpassen. Ich komme ja aus einer Religion, Walter, ab und zu muss ich darauf hinweisen, nutzt ja alles nichts, gell? Wo man versucht hat, dass jeder alles macht. Ja, und das halte ich für einen Fehler. Wir müssen auf die unterschiedlichen Gegebenheiten achten. Das heißt, jedes Glied hat andere Fähigkeiten. Nutzen wir doch die Fähigkeiten, die der Einzelne hat, für den Gesamtleib, für die gesamte Gruppe. Und so kann jeder was dazu beitragen. Es geht nicht um viel und wenig, sondern es geht um eine wesenhafte Einheit, die durch Vielfalt gefördert wird. Das finde ich großartig. Auch wenn mir manchmal manche was anderes nachsagen, gell? Ich sage es immer wieder öffentlich, ich bin für Vielfalt in der Einheit, nicht für Gleichmacherei. Und jetzt macht Paulus, ich mache einen kleinen Sprung zum Vers 14, aufgrund dieser Verschiedenheiten macht er jetzt einen Hinweis in folgenden Versen, die jetzt noch alle kommen. dass trotz dieser Verschiedenheit wir aber grundsätzlich Dinge gemeinsam beachten sollen, die unabhängig von dem Maß des Glaubens gleichstehen. Es gibt also eine Gleichmacherei im positiven Sinne, nämlich im Vers 14 der Hinweis zum Beispiel, ist ein erster Hinweis, segnet die euch Verfolgenden. Also die, die euch verfolgen, sollen wir segnen. Egal wie groß dein Maß des Glaubens ist, egal welche Aufgabe du im Gesamtleib hast, das spielt dafür keine Rolle. Es ist ein grundsätzliches Merkmal von Leibesgliedern, dass wir die, die uns verfolgen, segnen und nicht verfluchen. Das ist übrigens schon vor der Ekklesia, gab es das schon im Alten Bund. Ich nenne euch gleich noch ein paar Beispiele. Ja, Verfolger segnen, Feinde segnen. Ist das immer einfach? Ich halte die Predigt mir zuerst, ihr könnt mir das glauben. Und ich habe oft Probleme mit dem einen oder anderen, ohne jetzt da Einzelheiten zu nennen. Wir können das beim Glas Wasser oder Wein mal besprechen. Ja? Und jede Predigt halte ich zuerst mir. Es gilt für alles. Jesus sagt in einer Bergpredigt, Vers 44, 45 von Matthäus 5, ich sage euch, jetzt ist alles anders, ich sage euch, liebt eure Feinde und segnet die euch fluchen. Tut ideal denen, die euch hassen, betet für die, die euch beleidigen und euch verfolgen. Warum? Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Da er seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute, es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Und ich, soll ich das jetzt anders machen, weil ich ein Teil von diesem Gott bin durch seinen Sohn Jesus Christus in Haupt und Gliedern? Und deshalb lernen wir dann hier in dem Kapitel ja am Ende, du musst das Üble in dem Guten besiegen. Wir reden noch drüber. So, jetzt Vorbilder für diesen Vorgang. Segne, die euch verfolgen. Beispiel David, der Simei oder Shimi, wie er hier saß, im Hause Sauls, hat ihn ja verflucht und sein Heerführer hat dann gesagt: Den mache ich kalt, gell? Weil er so frech ist zum König. Und was antwortet David dem Mann, der gleich hier Gericht üben will? 2. Samuel 16, 5 bis 12 steht die Geschichte. Vers 10 sagt er: Ja, mag er fluchen, sagt David. Denn wenn Jahwe ihm gesagt hat, fluche David, wer darf dann sagen, warum tust du also? Ja, das muss man erstmal können, gell? Das muss man können. Das ist die Kunst, sich dem Geist Gottes zu unterstellen. Da liegt unser Tun, gell? Das zu erkennen. Oder ich denke an Hiob. Hiob hat mal gesagt in Kapitel 31, 29, 30, wenn ich mich freuen würde über das Unglück meines Hassers und aufjauchze, als Böses ihn traf, Schadenfreude, könnten wir heute sagen. Nie habe ich ja meinem Gaumen erlaubt zu sündigen, durch einen Fluch seine Seele zu fordern. Was Hiob gelitten hat, wissen wir, gell? Die Geschichte ist bekannt. Also, das sind so Beispiele, die vor Christus im Alten Bund schon den Gotteswillen, das Gotteswesen zum Ausdruck bringen. Oder Jesus am Fluchholz auf Golgatha, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, ich sag's mit den traditionellen Worten. Oder Stephanus, als er gesteinigt wurde, rechne ihnen diese Verfehlung, diese Sünde nicht zu. Oder die Apostel, die verfolgt, geschmäht wurden. Was haben sie gesagt? Paulus rief stellvertretend für sie, 1. Korinther 4, 12 und 13. Als Geschmähte segnen wir, als Verfolgte ertragen wir, als Verleumdete sprechen wir zu. Trösten wird in deiner Bibel stehen. Wie Müll des Kosmos sind wir geworden. Wie der letzte Dreck aller bis jetzt. Lest mal den Leidenskatalog des Paulus, was er alles erlebt hat. Ich glaube, da haben wir noch viel Luft nach oben. Gell? Und was sagt Petrus dazu? Ah, ein schöner Vers, gell? 1. Petrus 3, Vers 9. Dann musst du abschreiben, die in die Hosentasche stecken. Also ich rede zu mir, gell? Du kannst es natürlich anders machen. Das sagt, Petrus sagt, nicht zurückgebend Übles anstatt Üblem oder Schmähung anstatt Schmähung. Seid anstatt dessen aber Segnende, weil ihr dazu berufen wurdet, auf das ihr Segen ererbt. Klingt doch gut, ja? Und wie oft habe ich mich dabei, dass ich mir hinterher sagen muss, Petrus, du hast recht, gell? Wolfgang, gib dir Mühe. Und das ist aber für mich, und ich sage es nochmal, wenn dir das auch so geht, ein Glaubensbeweis. Du würdest das doch nicht merken, wenn du das falsch machst, dass es falsch ist. Das kannst du nur merken, wenn du im Glauben stehst. Gibt noch was Grundsätzliches, Vers 16, sagt Paulus, Römer 12, 16 sind wir jetzt. Seid dasselbe gegeneinander Sinnende, nicht auf die Hohen Sinnende, sondern seid mit den Niedrigen zusammen weggeführt. Das klingt ein bisschen fremd, ich weiß das, entspricht aber dem Kontext, wir reden noch drüber. Werdet nicht Besonnene bei euch selber. Haben wir auch schon gehört von Daniel. Das, was nichts ist, hat er erwählt. Seid mit den Niedrigen, steht hier. Guckt nicht auf das Hohe, seid mit den Niedrigen. Der Kleine, das Niedrige, das ist das, was Gott auswählt. Damit macht er Heilsgeschichte. Ja, wenn du Gold nimmst, da kannst du ein schönes Schmuckstück draus machen. Und nimm eine Handvoll Dreck und mach dann Diamanten draus. Das kann nur Gott. Und deswegen, er nimmt das Niedrige, das Schwache. Aber was mir wichtig ist an diesem Vers, und das ist für uns, besonders für unsere Zeit heute entscheidend, wer, die meisten von euch sind ja wahrscheinlich schon Rentner, gell? Ist noch jemand im Berufsleben, kannst ruhig mal die Hand heben, damit wir nicht alles Alte sind hier, gell? Ah, du auch noch, ja, Rentner, genau. Gut, ja, wie ist denn das im Berufsleben, ja? Die Ellenbogengesellschaft, was wird denn von dir verlangt? Hast du schon mal Personalgespräche mitgemacht oder selbst machen müssen? Ich musste das auch machen, gegen meine innere Überzeugung eigentlich. Da wird verlangt, dass du knallhart bist, damit du in dieser wirtschaftlichen Situation, in die du hineingestellt wirst, bestehen kannst. Das heißt, es geht um Selbstbewusstsein. Bist du selbstbewusst? Gibt es eine schöne Geschichte aus meinem Leben, gell? Darf ich ja einmal erzählen, wir sind ja unter uns. Ich habe mich mal beworben, ich war ja ein Leben lang Verkäufer und Vertreter und Zeuge Jehovas und Haus zu Haus gehen, also ich weiß alles, was so dazugehört. Und ich habe alles Mögliche verkauft, von Kunst, Tresore, Werkzeuge, Versicherung, was du denken kannst, was gerade dran war. Und da wirst du natürlich auch geformt, gell? Und dann hatte ich mich mal beworben bei einer amerikanischen Firma, die Unfallversicherung verkauft in Deutschland. Das war ein ganz interessantes Projekt. Da hatte ich einen Termin in Frankfurt am Flughafen in dem Steigenberger Hotel und da habe ich da gesessen vor der Hoteltür. Ich war pünktlich, gell, wie immer, und sitze vor der Hoteltür und kein Mensch kommt. Gell. Das dauert eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Ich weiß die Zeit nicht mehr ganz genau, es war ungefähr eine halbe Stunde. Da geht die Tür auf und da kommt einer raus und sagt: Gell, das ist kein Beruf für Sie. Da habe ich geguckt, gell, was will der jetzt? Gell. Dann habe ich das begriffen. Ich hätte müssen nach 5 Minuten in die Tür eintreten und sagen, was ist denn los? Ich bin hier, ich habe einen Termin. Gell? Und mit dieser fordernden Art hätte ich müssen auftreten und sagen, hier, was wollt ihr denn das für ein Verein hier, gell, bei dem ich da anfangen soll? Das war meine Erfahrung. Da habe ich viel gelernt aus dieser Erfahrung. Ich habe das später nicht so gemacht, nicht, dass ihr einen falschen Eindruck kriegt von mir. Aber trotzdem habe ich daraus was gelernt. Und ich habe auch gelernt, hier, wenn es um dieses Thema geht, dass dieses Selbstbewusstsein für ein menschliches Leben in der Wirtschaft vielleicht ganz gut sein mag, aber besser ist, und das habe ich auch lernen dürfen, dass wir nicht, wie Paulus hier sagt, Besonnene sind bei uns selber, sondern wir haben Christusbewusstsein. Wenn du glauben kannst, dass Christus in dir ist, dass du Wesenseins bist mit ihm, brauchst du kein Selbstbewusstsein. Was hat Paulus gesagt in 2. Korinther 12? Wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil ich weiß, dass er es macht. Es gibt einen alten gläubigen Dichter, fällt mir der Name nicht ein, Er hat gesagt, wenn ich einen Zentner tragen kann und Gott trägt den Rest, da kann er mir 12 Zentner auflegen. Wenn ich weiß, die anderen 11 Zentner trägt er, ist mir das egal, wie viel er mir auferlegt. Gell? Also das ist für mich Christusbewusstsein. Und wenn du mit dem Christusbewusstsein durch diese Welt gehst, dann kannst du auch in der Wirtschaft, auch in der verantwortlichen Stellung in der Wirtschaft, ein cooler Chef sein und trotzdem erfolgreich sein, ohne die Vorgaben dieser Welt erfüllen zu müssen. Und auch dafür gibt es ja Beispiele. Also wir haben kein Selbstbewusstsein, wie Paulus nennt es hier, seid nicht besonnene bei euch selber, sondern denkt, wer ihr seid, denkt dran, wer ihr seid. Ihr seid wesenseins mit dem Christus. Wir brauchen Christusbewusstsein und dann funktioniert das. Ich will noch zwei Vorbilder hinweisen, vor allem hier auf Paulus im Philipperbrief, spricht er mal davon. Ich lese mal Philipper 4, 11 bis 13 dazu, weil Paulus war für mich so das Beispiel dafür. Der hat ja mit Selbstbewusstsein in seiner Religion das Größte erreicht. Der war der Beste seines Jahrgangs. Das war ein ganz schlaues Köpfchen, der hat studiert, der kannte alles. Und dann dreht ihn Gott rum, gell? Er macht ihn schwach und damit stark. Das ist für mich ein ganz großartiges Beispiel. Und deswegen kann Paulus den Philippern schreiben, im Kapitel 4, ab Vers 11, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, in welchen Lagen ich auch bin, autark zu sein. Grundtext, autark, was ist denn Autarkie? Da müssen wir mal einen Vortrag drüber halten. Gell? Autarkie, das ist Unabhängigkeit von Menschen in Abhängigkeit von Gott, wenn es um die biblische Bedeutung geht. Paulus sagt, ich bin autark, selbstgenügsam, steht in unseren Bibeln oft. Gell? Ist auch richtig, wenn ich das Wort richtig verstehe. Selbstgenügsam wird ja oft ausgelegt mit wenigen zufrieden. Gell? Das stimmt auch. Aber das ist nur ein Teil der Autarkie, weil Autarkie ist nicht abhängig von der Menge des Besitzes, sondern ist abhängig vom Bewusstsein. Und deswegen davon redet Paulus hier. In ganz gleich, in welchen Lagen ich auch bin, ich habe gelernt, autark zu sein. Ich verstehe mich sowohl darauf, erniedrigt zu werden, als auch Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich eingeweiht, sowohl gesättigt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel. Zu allem bin ich stark. Wie? In dem, der mich innerlich vermögend macht. Weißt du, was Vermögen ist? Denken viele an Geld. Nein, das ist die Kraft, etwas zu bewirken. Darum geht es. Die Dynamis, die Vermögenskraft Gottes. Ich bin stark in dem, der mich innerlich vermögend macht. Und das ist Christus, wenn ich Teil von ihm bin. Dann brauchst du kein Selbstbewusstsein, weil du hast Christusbewusstsein. Ich erinnere noch an Mose. Hebräer Kapitel 11 spricht davon, was wird von ihm gesagt? Er zog es vielmehr vor, Übles zu haben zusammen mit seinem Volk. Die Schmach des Christus betrachtete er als größeren Reichtum. Die ganzen Schätze Ägyptens haben ihn nicht interessiert. Das ist Autarkie. Autarkie ist auch, wenn du mal in Gefangenschaft bist in Sibirien und musst hungern und die Gefangenen prügeln sich um das letzte Stück Brot, dann kann ich mich in die Ecke setzen und sagen, ja, es ist soweit, jetzt kannst du mich holen. Darunter verstehe ich Autarkie. Das ist die Freiheit, die Unabhängigkeit in Gott. Und wenn du an Jesus denkst, er ist ja das größte Beispiel dafür. Von ihm heißt es in Hebräer Kapitel 12, durch unten bleiben hat er das gelernt, unten bleiben, gehorsam, gell, ist er gewesen, den Gotteswillen zu erfüllen. Und wir sollen es ihm nachmachen. Er blieb unten, wir sind Teil von ihm. Bleiben wir auch unten? Bei uns im Hauskreis ist ein Bruder, der hat immer das gelegentlich gesagt. Er hält die Nägel fest, gell? Weil er auch so ein bisschen rebellisch denkt gelegentlich. Das ist das Problem bei uns manchmal, gell? So, wir haben noch was Grundsätzliches. Wie lange dürfen wir machen? Fünf nach halb oder so? Okay, ich gebe mir Mühe. Der wichtigste Vers eigentlich auch hier in diesem Kapitel, also dem letzten: Wir sollen niemandem Übles mit Üblem vergelten. Warum denn? Weil, wie schon gelesen bei Petrus, es die Aufgabe der Ekklesia ist, zu segnen. Weil Christus alle Schuld getilgt hat. Wem willst du denn noch Übles anrechnen, wenn Christus dafür bezahlt hat? Weil Gott selber, 1. Korinther 13, Vers 5, das Üble nicht zurechnet, weil er die Liebe ist. Da muss ich immer an Hans Grundtvig denken, gell? Meistens von euch werden ihn wohl noch kennen. Als wir nach Rosa mal zusammen die Gottdienste hatten, in der Freizeit nach Rosa, da hat er, egal welches Thema er kriegte, er kam immer bei 1. Korinther 15, Vers 3 raus, die Liebe rechnet, 13, Vers 5, Entschuldigung, die Liebe rechnet das Üble nicht zu. Gell? Das war sein Stadtvers ins Glaubensleben. Gell? Und das hat ihn so gepackt und das ist auch hochinteressant und wichtig. Und deswegen lassen wir uns nicht vom Üblen besiegen, sondern, und damit sind wir ja beim Wichtigsten und beim Schluss, besiege das Üble in dem Guten, Grundtext, nicht mit dem Guten. In dem Guten. Wer ist denn der Gute? Jesus hat gesagt, das sei Gott. Als der Jüngling zu ihm gesagt hat, du bist gut, ja, hat er gesagt, es ist nur einer gut. Der Gott mit Artikel. Der Gott. Wer ist der Gott? Der Gott besteht für mich aus Vater, Sohn und Geist. Der Gott ist die Wesenseinheit. Die Göttlichkeit, die durch personelle Unterschiede in Vater, Sohn und Geist zum Ausdruck kommt. Und deswegen besiegen wir das Üble in dem Guten der Gottes, weil wir Teil dieser Gottheit sind, weil wir Teil dieser wesenhaften Gottheit sind durch oder als Leibesglieder des Christus, der ein Haupt und Gliedern, der auch Teil davon ist. Ja, da kannst du ins Schwärmen kommen, gell? Wenn du die Tu-Verse mal alle liest in den Kapiteln am Ende des Römerbriefes. Und ich bin ganz dankbar dafür, weil in deiner Einladung, im ersten Gespräch habe ich immer gedacht, also hatte ich das Gefühl, du wolltest bis Kapitel 6 ungefähr machen, so war mein Eindruck. Da habe ich gesagt, ja, 5 bis 8 habe ich schon x-mal gepredigt und ich muss mich mal um die Tu-Kapitel kümmern, gell? Und ich bin dankbar dafür, dass das so ist, weil ich habe das meiste davon gelernt eigentlich. Und ich fand das hervorragend, dass auch die Tu-Kapitel mir Perlen der Wesenseinheit mit Christus vor Augen geführt haben, die ich vorher nicht so gesehen habe. Ich fasse zusammen, wir haben gelernt heute Abend hoffentlich, dass wir ein lebendes Opfer sind, dass dazu ein wortgemäßer Gottesdienst gehört, dass wir nicht diesem bösen Äon verpflichtet sind, sondern unserem Herrn. Dass unser Glaube nach Maß zugeteilt wurde, dass die Leibesglieder unterschiedliche Aufgaben haben, auch aufgrund dieses Glaubensmaßes, was damit zusammenhängt, dass die Gnadengaben auch proportional, also im Verhältnis zum Glauben geschenkt worden sind, dass wir zum Segnen gesetzt worden sind, dass wir auf das Niedrige sinnen, dass wir kein Selbstbewusstsein haben, sondern Christusbewusstsein, dass wir das Üble nicht mit Üblem vergelten, sondern in dem Guten besiegen. Das hätte auch gereicht, gell, als Predigt heute Abend, eine halbe Minute. Aber ich denke, ausführlicher ist wohl besser. Und ich wünsche euch allen, dass ihr ja, in diesem Bewusstsein auch heute Abend hier nach Hause geht oder im Haus bleibt, dass das auf unser Leben zutrifft, gell, dass ich da mittendrin stehe, dass das keine Theorie ist. Und der Herr möge dafür sein Wort an euch allen segnen. Amen.